NDR Info. Mikado. Für Kinder.
Willkommen hier zu unserem Mikado-Sommerprogramm. Ich bin Martin Tietjen und vor rund einer Woche fingen ja die Olympischen Spiele in der französischen Hauptstadt Paris an. Das heißt, mehrere Wochen treffen sich jetzt Sportler und Sportlerinnen aus der ganzen Welt, um in ihrer jeweiligen Disziplin gegeneinander anzutreten. Also zum Beispiel im Synchronschwimmen, im Badminton, Fechten oder im Radsport. Insgesamt gibt es 32 Sportarten bei den Olympischen Sommerspielen. Und jetzt ratet mal, in wie vielen Disziplinen ich antreten könnte.
Null!
Ja, ich könnte vielleicht im Rasenmähen antreten. Da bin ich ziemlich gut drin. Aber ich bezweifle, dass das eine olympische Disziplin ist. Wir reden heute über viele spannende olympische Sportarten, telefonieren aber auch mit zwei Mädchen, die tatsächlich bei den Paralympischen Spielen mitmachen. Also bei den Olympischen Spielen für Athleten und Athletinnen mit einer Behinderung. Aber zuerst hören wir die Geschichte von Jette Müller aus Rostock. Die ist 20 Jahre alt und nimmt tatsächlich an diesen Olympischen Spielen teil. Um das zu schaffen, hat sie schon mit 5 angefangen zu trainieren und hat dabei fast 13.000 Trainingssprünge absolviert. Jette ist nämlich Wasserspringerin.
Eine große Schwimmhalle, ein großes tiefes Becken und davor stehen viele unterschiedlich hohe Sprungtürme am Beckenrand. Kinder und Erwachsene springen vom 1 Meter oder 3 Meter Brett und einige wagen sich sogar von 5 oder 10 Metern runter ins Wasser. Viele drehen sich, machen Salti oder biegen ihren Körper in der Luft, bevor sie, meistens elegant, ins Becken abtauchen. In der Rostocker Neptun-Schwimmhalle wird heute Wasserspringen trainiert. Eine von den Wasserspringerinnen ist die 20-jährige Jette Müller. Sie ist besonders gut in ihrer Disziplin, den Sprüngen vom 3-Meter-Brett. So gut, dass sie in diesem Jahr zu den Olympischen Spielen nach Paris fahren darf, um dort zu zeigen, was sie kann.
Am Anfang, glaube ich, macht man das so aus Spaß. Aber dann so mit so 14, 15, glaube ich, dann kriegt man das schon mit, dass es auch Olympia überhaupt gibt. Und ja, das ist natürlich, glaube ich, von jedem Sportler das größte Ziel. Einfach, weil es einfach der größte Wettkampf und auch der wichtigste Wettkampf in jeder Sportart ist.
Jette trainiert momentan jeden Tag. Das Training beginnt aber nicht gleich am Schwimmbecken, sondern in einer Turnhalle nebenan. Da liegen Matten auf dem Boden und Jette macht Gymnastikübungen, um sich aufzuwärmen. Sie dehnt die Füße, streckt die Beine hoch in die Luft, springt und läuft auf den Zehenspitzen. Ein Sprungbrett gibt es in der Turnhalle aber auch. Das sieht genauso aus wie in der Schwimmhalle, aber statt Wasser liegen Matten auf dem Boden. So kann Jette im wahrsten Sinne des Wortes Trockenübungen machen. Und so übt sie erst einmal die Bewegungsabläufe der Sprünge.
Ich mache halt ganz viele Salti oder Schrauben, kommt drauf an. Und dann tauche ich ins Wasser ein, innerhalb von nicht mal einer Sekunde.
Nach dem Aufwärmen geht's dann zum Schwimmbecken. Jette klettert im Badeanzug die Metallstufen zum 3-Meter-Brett rauf. Sie macht sich ganz gerade, spannt die Arme und die Beine an, nimmt 2 Schritte Anlauf und springt mit beiden Beinen hoch. Dann landet sie erst mit einem Bein vorne auf dem biegsamen Teil des Brettes, holt noch mehr Schwung und springt mit beiden Beinen kräftig ab. Im Flug reißt sie blitzschnell die Beine hoch und berührt ganz kurz mit den Fingern ihre gestreckten Fußspitzen. Dann macht sie sich wieder ganz gerade und taucht kopfüber ins Wasser ein. Nicht immer gelingen Jette die Sprünge gleich gut. Manchmal springt sie falsch ab oder eine Drehung klappt nicht so gut. Aber ihr Verein, der Wasserspringerclub Rostock, kurz WSC, unterstützt sie. Heute ist Andreas Krien beim Training dabei. Und der meint,
bei den Olympischen Spielen ist es eben so, da entscheidet die Tagesform, das Umfeld. Und ich glaube, Jette ist da sehr gut vorbereitet drauf. Und sie freut sich und sie ist motiviert. Und ich glaube, ich traue ihr sehr viel zu.
Zu Recht, denn Jette hat schon viele Preise abgeräumt. Sie ist zum Beispiel schon mehrfach deutsche Meisterin geworden und hat bei dem Weltcup in Doha den 4. Platz gemacht. Um so gut zu werden, hilft viel Training. Mit 5 Jahren hat Jette bereits angefangen, zuerst mit Schwimmen und dann mit dem Wasserspringen.
Dann wurde ich halt sozusagen gesichtet. Das heißt, die haben mich halt ausgewählt und mich gefragt, ob ich das mal ausprobieren möchte. Und ja, so bin ich zum Wasserspringen gekommen. Am Anfang war ich nicht so gut, also da bin ich immer letzter geworden in den Wettkämpfen. aber ich habe halt trotzdem weitergemacht und deswegen bin ich auch jetzt da, wo ich auch bin jetzt.
Und obwohl sie seit 15 Jahren dabei ist, vor einem wichtigen Sprung in einem Wettkampf, ist auch Jette manchmal aufgeregt. Bevor es losgeht,
da mache ich so Imitationsübungen, das heißt das. Das heißt, ich mache so Trockenbewegungen und mache sozusagen den Sprung halt so in Bewegungen. Ja, und dann gehe ich halt aufs Brett und rede natürlich vorher nochmal mit meinem Trainer. Er sagt mir nochmal, worauf ich zu achten habe und was wichtig ist. Und dann bin ich tatsächlich auch auf mich alleine gestellt.
Und dann heißt es, die Nerven bewahren. Dass sie das kann, hat Jette schon oft in Wettkämpfen bewiesen. Bei Olympia darf sie übrigens gleich in zwei Disziplinen vom 3-Meter-Brett ins Wasser springen.
Einmal 3 Meter synchron mit meiner Partnerin Lena. Und einmal 3 Meter Einzel.
Synchron, das heißt, dass Jette und ihre Partnerin Lena gleichzeitig springen und dabei versuchen, ihre Sprünge so gleich wie möglich aussehen zu lassen. Im besten Fall tauchen sie auch noch gleichzeitig ins Wasser ein. Für alle, die jetzt auch Lust auf Wasserspringen haben und vielleicht auch mal bei Olympia starten wollen, hat Jette noch einen Tipp mitgebracht.
Ganz viel Mut, das ist ganz, ganz wichtig. Und sonst halt, man muss sehr beweglich sein und man sollte halt natürlich auch fit sein. Das kommt natürlich dann meistens, je nachdem, wann man anfängt, kommt das natürlich. Aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich erstmal Mut. Und den Rest kann man sich ja theoretisch aneignen. Also Beweglichkeit kann man erlernen und die ganzen Techniken lernt man ja auch.
Damit hat es Jette geschafft und darf nun zu den Olympischen Spielen fahren. Ihr Ziel ist es übrigens, ins Finale zu kommen, aber sie freut sich auch einfach auf eine schöne Zeit mit all den anderen Sportlerinnen und Sportlern in Paris.
Ja, also es ist ein super, super schönes Gefühl, auch wirklich sehr erleichternd, endlich das geschafft zu haben. Und ja, einfach glücklich bin ich, ja.
Den Mikado-Podcast zum Thema Olympia. 1948, also vor 76 Jahren, wurde ein Sportwettbewerb erfunden, der heute Paralympics genannt wird. Also ein Wettbewerb für Sportlerinnen und Sportler mit einer Behinderung. In England fand damals dieses Turnier zuerst statt und war für Menschen gedacht, die im Zweiten Weltkrieg verletzt wurden. Heute gehören die Paralympics zu den Olympischen Spielen dazu und finden immer direkt im Anschluss statt. Ich freue mich jetzt sehr auf Johanna. Johanna ist 14 und hat seit Geburt an eine Sehbehinderung und nimmt dieses Jahr an den Paralympischen Spielen in der Disziplin Paraschwimmen teil. Und ich rufe sie jetzt mal an.
Hallo.
Hallo Johanna, hier ist Martin.
Wie geht's
dir?
Gut.
Johanna, es gibt einen riesengroßen Grund zu feiern und ich sage jetzt schon mal Glückwunsch. Du bist dieses Jahr bei den Paralympischen Spielen in Paris dabei. Wie geht's dir damit, mit dieser grandiosen Nachricht?
Naja, es ist natürlich, kam sehr unerwartet, als ich die Norm geschafft habe und ich bin natürlich richtig aufgeregt.
Das glaube ich sehr, sehr gerne. Du meintest, es kam ein bisschen unerwartet. Wie war es für dich, als du erfahren hast, dass du tatsächlich mit dabei bist?
Also ich habe es erst meinem Trainer nicht geglaubt, sondern dass er mich verarscht hat quasi. Ja.
Es ist ein Riesending. Also ich kann mir vorstellen, dass du das selber noch gar nicht wirklich realisierst, was für eine grandiose Chance das ist. Und ich glaube, was das jetzt schon für ein gigantischer Ritterschlag ist, für die ganze Arbeit, die man die letzten Jahre halt da reingesteckt hat. Du hast heute ja auch schon trainiert, oder? Was musstest du machen?
Ich hatte heute Krafttraining und im Wasser ein bisschen locker schwimmen.
Was heißt das genau, Krafttraining?
Na, mit Gewichten ein bisschen Ausdauer und Kraft kombinieren.
Aber an Land, oder?
Genau, ja.
Also jetzt keine Gewichte im Wasser?
Nein.
Kannst du uns ein bisschen von deiner Sportart Paraschwimmen erzählen? Worum geht's da?
Also Paraschwimmen ist halt Schwimmen für Menschen mit Beeinträchtigung.
Das heißt, ziehst du da Bahn und da geht es dann um Geschwindigkeit?
Genau, ja. Ja, es gibt halt unterschiedliche Strecken und so ein Wettkampfbecken ist 50 Meter lang. Und es gibt, also die Strecken, die paralympisch sind, sind halt 50er-Strecken, 100er-Strecken, 200er. Ich schwimme zum Beispiel auf 400er-Strecken, aber ich glaube 400er ist das längste, was es gibt.
Das klingt schon wahnsinnig lang. Ich meine, ich glaube im Sommer ein paar Bahnen gezogen im Schwimmbad und mir war irgendwie nach zwei Bahnen sehr langweilig. An was denkst du, wenn du 400 Meter schwimmen musst? Was hast du da im Kopf, wenn du schwimmst?
Also ich denke natürlich die ganze Zeit so ein bisschen darüber nach, ob ich jetzt gut in der Zeit liege oder nicht oder ob ich ein bisschen schneller schwimmen könnte oder was ich besser machen könnte, damit ich schneller werde.
Ja.
Und ansonsten eigentlich nichts.
Ich bin halt sehr schnell abgelenkt. Ich denke dann meistens an Sachen wie, was esse ich heute zum Mittag und was gibt's zu Weihnachten eigentlich? Passiert dir das auch?
Ja, das kommt auch oft.
Dass man so abdriftet?
Ja, also ich schwimme ja jetzt auch öfters im Wettkampf so längere Strecken wie 800 Kraul oder 1500 Meter.
Ja.
Und dort ist dann halt natürlich auch so, dass man an so Sachen denkt. Ich finde, das ist eigentlich eine relativ gute Ablenkung.
Ja. Du hast seit Geburt an eine Sehbeeinträchtigung. Was bedeutet das für deinen Sport?
Na, ich kann halt eigentlich normal schwimmen. Und das ist halt einfach nur mit der Orientierung ein bisschen schwieriger und mit dem Erkennen von der Wand zum Beispiel. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Wettkampf eine Wende machen muss oder so, dann hat mein Trainer einen Tapstock in der Hand und das ist dann halt einfach so ein 4 Meter langer Stab, wo oben ein Ball drauf ist und er mir damit kurz vor der Wand auf den Rücken tippt und dann weiß ich, dass die Wand kommt. Also das ist eigentlich so das Einzige, was bei mir zumindest anders ist als bei den anderen.
Das heißt, man muss sich schon ziemlich sehr auf seinen Trainer verlassen, oder?
Ja, es ist halt bei mir ein bisschen so, dass ich das eigentlich nur zur Sicherheit habe, weil das ist halt am Anfang vom Rennen ist halt so, dass ich noch relativ gut sehen kann und dann wird es aber über das Rennen hin schlechter. Und dann ist es halt über 400 Meter ist dann natürlich ganz gut, dann einen Tapper zu haben.
Ja, das heißt, ein bisschen was kannst du sehen.
Genau, ja.
Wie kamst du zum Sport, zum Schwimmen?
Ich bin ja jetzt auf der Sportschule und ich war vorher auf einer Extraschule für Sehbehinderte und Blinde. Und dort hatten wir dann Schwimmunterricht und wir hatten dort eine Nachwuchstrainerin vom SC Potsdam dort und die hat mich dann gefragt, ob ich zu einem Probetraining kommen möchte und somit bin ich dann beim Schwimmen gelandet.
Ja. Hättest du jemals gedacht, dass dieser kleine Moment dazu führt, dass du mal bei den riesengroßen weltweiten Paralympischen Spielen teilnimmst?
Nein, hätte ich Hätte ich, glaube ich, als ich dann den Verein gewechselt habe, hätte ich das auch nicht gedacht. Ja. Also.
Was glaubst du, woran liegt es, dass du es so weit geschafft hast?
Also ich kann mich für den Wettkampf einfach mega motivieren. Mir macht es halt auch einfach Spaß. Und dann ist quasi, hätte ich vorher niemals gedacht, dass ich das so schaffen kann und danach auch nicht und währenddessen auch nicht. Also Motivation und Freude halt am Schwimmen, würde ich sagen.
Wie oft trainierst du?
10-mal in der Woche.
10-mal die Woche? Wie lang dann?
2,5 Stunden.
Das ist doch nicht dein Ernst.
Doch.
Aber ich bin auch schlecht in Mathe, aber 10-mal die Woche bedeutet, dass du an manchen Tagen auch 2-mal trainierst.
Ja, genau.
Dann muss es einem schon sehr viel Spaß machen, oder?
Ja.
Okay, wo fühlst du dich wohler, an Land oder im Wasser?
Im Wasser auf jeden Fall.
Warum?
Weil, also, so generell so Landsportarten war irgendwie noch nie so mein Ding, weil ich finde das richtig eklig, aber so schwitzt und dann alles an einem klebt und dann...
Guter Punkt, ja, stimmt, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, den Schweiß finde ich auch blöd. Wie sehr freust du dich auf Paris?
Ich glaube, ich habe mich noch nie über irgendwas mehr gefreut als darüber.
Johanna, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Glück. Das ist wirklich was Einzigartiges, was ganz wenig Menschen erleben dürfen. Du hast es soweit geschafft und ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz tolle Zeit und dass du mit für dich zufriedenstellenden Ergebnissen wieder nach Hause fahren darfst.
Dankeschön. Tschüssi.
Ciao.
Ich hab mich irgendwie verlaufen, hab keinen Plan, wohin ich geh. Steh mit meinem kleinen Koffer hier auf der Champs-Élysées. Auf einmal sprichst du mich an, salut, qu'est-ce que vous cherchez? Ich sag pardon, es tut mir leid, ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest immer weiter, ich find's irgendwie charmant. Um alle 2 Tassen Kaffee mit einem Stift auf deine Hand. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Gesicht. Selbst der Staub auf deiner Jeans hat das Brie, wenn du sprichst. Die Kippe schmeckt nach Libertät, solange wir beide sie uns teilen. Du erzählst in Körpersprache und ich höre zwischen deinen Zeilen. Ich häng an deinen Lippen, ich will hier nicht mehr fort. Und du redest und redest, doch ich versteh kein Wort. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Die Sonne fällt hinter die Häuser, Schiffe ziehen an uns vorbei. Und alles, was wir wollen, dass der Moment noch etwas bleibt. Um uns über 1000 Menschen, sie reden aufeinander ein. Doch die Sprache, die wir sprechen, die verstehen nur wir zwei. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen, ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français.
Das war Namika mit Je ne parle pas français. Wir sprechen heute über die Olympischen Spiele und die ersten Olympischen Spiele fanden im Jahr 776 vor Christus in Griechenland statt, um genau zu sein in der Stadt Olympia, woher dann auch der Name der Olympischen Spiele stammt. Ja, diese Spiele wurden zu Ehren des Gottes Zeus abgehalten. Zu den ersten Sportarten gehörte sowas wie Laufen, Ringen oder Boxen und nur griechische Männer durften damals bei den Wettkämpfen mitmachen. Frauen durften bei den Sportarten nicht mitmachen und durften noch nicht mal zuschauen. Das ist heute Gott, also Zeus sei Dank, anders. Dass Frauen und Männer gleichberechtigt eine Sportart ausüben können, ist heute übrigens Teil der Bedingungen, damit eine Sportart zur olympischen Disziplin werden kann. Aber es gibt auch andere Bedingungen, die eine Sportart erfüllen muss, damit sie halt olympisch werden kann. Die Sportart muss auf der ganzen Welt bekannt und beliebt sein, die Sportart sollte klare und faire Regeln haben und sie sollte nicht allzu gefährlich sein. All das erfüllt Rasenmähen ja eigentlich auch. Vielleicht reiche ich das doch nochmal bei Olympia als Sportart ein. Eine Sportart, die mittlerweile nicht mehr olympisch ist, ist Voltigieren, also das Turnen auf einem Pferd. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum Beispiel war es wohl schwer, aus der ganzen Welt Sportler und Sportlerinnen zu finden, die in der Sportart halt richtig gut und wettbewerbsfähig sind. Hier in Deutschland ist der Sport schon ziemlich beliebt und es gibt bestimmt auch ein paar Menschen, die sich wünschen, dass Voltigieren es wieder zu Olympia schafft. Ich meine, wer weiß, vielleicht klappt's ja bei den nächsten Spielen in 4 Jahren. Wir lernen den Sport jetzt schon mal besser kennen. Mehr zum Voltigieren erzählt euch jetzt Beke Schulmann.
Mikado Zirkeltraining. Heute Voltigieren.
Voltigieren bedeutet Turnen auf einem Pferd. Ja, auf einem echten Pferd. Und das bewegt sich auch dabei. Los geht's, rauf aufs Pferd. Das heißt Daylight und ist viel größer als die meisten der Mädchen. Daylight läuft die ganze Zeit im Kreis an einer Leine, der Longe. Die hält Trainerin Vanessa fest.
Wir üben gerade den Aufsprung. Die laufen neben dem Pferd und dann laufen sie 3 Schritte im Takt des Pferdes mit und dann springen sie in den Boden und ziehen den Hintern richtig schön hoch, so in der Hoffnung, oben zu landen auch schon.
Auf dem Pferd zu turnen ist auch nicht ganz einfach. Am besten geht es natürlich im Schritt.
Trab ist eher etwas huggeliger und beim Galopp hat sie halt einen ganz festen Rhythmus und das ist dann schon leichter als im Trab.
Die Mädchen nennen sich als Gruppe die Jumping Stars. Dazu gehört auch Selma. Sie erklärt, was Linda gerade auf dem Rücken des Pferdes macht.
Sie macht gerade die Fahne, also man kniet sich zu einer Bank aufs Pferd und streckt dann das äußere Bein nach hinten.
Gleich will Lena eine Waage turnen. Sie erklärt schon mal, wie das geht.
Also man muss sich aufs Pferd stellen und die Hände an den Griff und dann musst du dich hinstellen und dann ein Bein hochlegen.
Das Pferd läuft die ganze Zeit im Kreis. Ab und zu wechselt Trainerin Vanessa die Richtung, damit Daylight keinen Drehwurm bekommt. Wer gerade nicht auf dem Pferd turnen kann, übt auf einem Holzpferd.
Das ist ein Pferd, was oben eine Polsterung hat und ein Holzbein und da ist ein Voltigiergurt drauf. Und das sind die Griffe, das sind Schlaufen, also man hält sich hier fest, springt dann, dass man hier sitzt.
Was sie auf dem Holzpferd geübt haben, probieren die Mädchen danach auf dem echten Pferd. Trainerin Vanessa hat eine Peitsche in der Hand. Warum?
Also damit sie auf jeden Fall nicht stehen bleibt oder wenn eine Gangart schneller, dann knallt das immer so schön. Auch wenn das manchmal vielleicht von Weitem so aussehen mag. Die Peitsche trifft das Pferd nie.
Wir wollten entweder eine Rolle rückwärts oder vorwärts vom Pferd runter machen.
Laura legt sich auf den Rücken des Pferdes, schmeißt die Beine über ihren Kopf, macht eine Rolle rückwärts herunter vom Pferd und schafft es sogar, auf ihren Füßen zu landen. Danach geht es zu zweit auf das Pferd.
Die wollen beide eine Pistole machen und eigentlich soll die Übung gleichzeitig ausgeführt werden. Da in der Schlaufe hängen, sehr gut. Und an den Griffen festhalten und das Bein möglichst gestreckt hoch.
Linda und Lena sollen genau das Gleiche machen. Lena hängt in der linken Schlaufe des Sattels und Linda in der rechten.
Und gleichzeitig wieder hoch aufs Pferd. Und
1, 2, 3.
Die beiden Mädchen ziehen sich hoch und sitzen hintereinander auf dem Rücken von Daylight. Auch bei Turnieren müssen sie zu zweit auf das Pferd. Da muss alles ganz synchron, also gleichzeitig aussehen.
Das solltest du mögen.
Pferde natürlich. und Turnen.
Das brauchst du dazu.
Leggings und Ballettschläppchen. Feste Schuhe würden dem Pferd wehtun.
Und darum solltest du es ausprobieren.
Ich finde es schön, mit Pferden zu arbeiten. Und es sieht auch immer sehr schön aus, wenn du auf dem Pferd irgendwas machst mit deinen Freundinnen.
Und jetzt runter vom Sofa.
Wir sprechen heute über die Olympischen Spiele, die gerade in Paris stattfinden. Einer, der auf jeden Fall Olympia-Geschichte geschrieben hat, ist der US-amerikanische Schwimmer Michael Phelps. Der war so gut, dass er zwischen 2004 und 2016 insgesamt 23 Mal Olympiasieger wurde. Das ist schon unfassbar beeindruckend. Wer auch Geschichte geschrieben hat, ist Amondo. Also, der hat jedenfalls unsere Guten-Morgen-Geschichte geschrieben.
Mikado, Guten-Morgen-Geschichte.
Es war einmal ein Abenteurer, der keine Abenteuer fand. Er suchte und suchte, aber er konnte einfach keins auftreiben. Er fragte alle Dorfbewohner, ob sie ein Abenteuer wüssten, aber keiner wusste eins. Eines Tages kam er wieder zum Schuhmacher und fragte ihn zum so und so vielten Mal: »Weißt du vielleicht ein Abenteuer?« »Ja«, antwortete der Schuhmacher. »Ich habe über deine Frage nachgedacht. Ich weiß eins.« »Da bin ich aber erstaunt«, sagte der Abenteurer. »Du bist der Erste, der ein Abenteuer weiß.« »Schau«, sagte der Schuhmacher, »wir wohnen in den Bergen. Da gibt es keine Abenteuer. Weißt du, was ich für ein richtiges Abenteuer halte?« »Da bin ich aber gespannt«, sagte der Abenteurer. »Ich werde es dir sagen«, fuhr der Schuhmacher fort. »Schwimmen im Meer, das ist ein richtiges Abenteuer. Ich weiß nicht, wie das Meer aussieht, denn ich lebe in den Bergen und das Meer ist weit, weit weg. Aber wenn ich ein Abenteurer wäre, würde ich hingehen und im Meer schwimmen. Leider bin ich nur ein einfacher Schuster, deshalb bleibe ich hier.« »Gut, dass ich mit dir gesprochen habe«, sagte der Abenteurer. »Ich mache mich sofort auf die Suche nach dem Meer und dann schwimme ich darin.« »Vergiss aber nicht, mir nachher zu erzählen, wie es dir ergangen ist«, sagte der Schuhmacher. Der Abenteurer machte sich auf den Weg. Er zog durch Städte, in denen der Hunger und ansteckende Krankheiten wüteten. Er kämpfte mit Räubern, die die Wege unsicher machten. Er kam durch Gegenden, wo ganze Völker in Schlachten verwickelt waren. Doch nach einem Jahr Suchen fand er das Meer, in dem er schwimmen wollte. Er ließ seine Stiefel und seinen Hut am Strand und sprang ins Meer. Er wollte gerade die Arme ausstrecken und anfangen zu schwimmen, als ein großer Walfisch kam und ihn verschluckte. Da saß er nun, unser Abenteurer, gefangen im Bauch des großen Walfischs. »So habe ich es mir eigentlich nicht vorgestellt«, dachte er. »Aber ich will nicht meckern. In diesem Bauch ist genug Platz, also mache ich es mir erst mal bequem.« Er legte sich im Bauch des Walfischs auf den Rücken und wartete ab. Einen Tag später kam eine große Welle hereingeschwappt, an der der Walfisch sich fast verschluckte. Er spuckte die Welle wieder aus, und mit der Welle wurde auch der Abenteurer an den Strand gespült. Er zog seine Stiefel an, setzte seinen Hut auf und begab sich wieder auf den Weg in die Berge. Er zog durch Städte, in denen der Hunger und ansteckende Krankheiten wüteten. Er kämpfte mit Räubern, die die Wege unsicher machten. Er kam durch Gegenden, wo ganze Völker in Schlachten verwickelt waren. Doch nach einem Jahr Suchen fand er die Berge, in denen er wohnte. Die Leute fragten: »Wie war es im Meer?« Doch der Abenteurer antwortete: »Erst muss ich zum Schuhmacher. Das habe ich ihm versprochen.« »Und?« fragte der Schuhmacher. »War das Schwimmen im Meer ein Abenteuer oder nicht?« »Nein«, antwortete der Abenteurer, »es war kein Abenteuer. Ich wollte gerade schwimmen, als ein Walfisch kam und mich verschluckte. Ich war einen Tag in seinem großen Bauch, dann hat er mich wieder an Land geworfen. Also habe ich immer noch kein Abenteuer erlebt.« »Was für ein Pech«, sagte der Schuhmacher. »Hoffentlich klappt es beim nächsten Mal besser.«
Das war der Abenteurer aus dem Buch Dirk, der Zwerg und andere Märchen von Armondo. Erschienen bei Karl Hanser und gelesen von Günther König. In Paris bei den Olympischen Spielen gab es bei der Eröffnung eine ziemliche Besonderheit. Normalerweise findet die Eröffnungszeremonie immer in einem großen Stadion statt, in das dann alle Athleten und Athletinnen einlaufen. Aber dieses Mal fand die Eröffnungsfeier in der ganzen Stadt entlang des Flusses Seine statt. Die Sportler und Sportlerinnen wurden nämlich dann mit Booten eingefahren. Und auch die Orte, an denen die Wettkämpfe stattfinden, sind ziemlich spektakulär. Zum Beispiel findet Volleyball direkt am Eiffelturm statt. Und für die Segelwettbewerbe geht es dann ca. 700 Kilometer an die Mittelmeerküste nach Marseille. Nicht ganz so weit reisen musste meine Kollegin Lena Maria Reas. Für sie ging es nach Wedel-Schulau hier in Norddeutschland, um sich die Sportart Segeln ein bisschen genauer anzuschauen.
Eifriges Treiben in der Halle aus Holz, die so groß ist wie eine weitläufige Scheune. Von oben fällt Licht auf den asphaltierten Boden. Gut 10 Jungen und ein Mädchen wuseln um 3 kleine Segelboote herum, die dort auf flachen Gestellen aus Metall stehen. Der 14-jährige Felix zieht ein großes, aufgerolltes Segel aus einer Hülle.
Wir gehen ja gleich aufs Wasser und dafür bauen wir gerade das Boot auf. Und jetzt fädeln wir erstmal das Großsegel in den Baum, und damit wir es dann am Mast hochziehen können.
Felix segelt immer mit Moritz. Der hat gerade ein rotes Band mit einer weißen Kugel am Ende in der Hand.
Das hier ist das Großfahrt und das mache ich ums Großsegel, damit ich das schön am Mast hochziehen kann. Denn sonst ist ja schlecht mit Segeln. Das läuft einmal durch den Mast durch und das ziehen wir jetzt hoch, damit das Segel eben halt oben ist und nicht wieder runterfällt.
Auch Yannick und Anton sind mittendrin im Aufbau. Die Leinen haben sie schon durch die Ösen gezogen und ordentlich im Inneren des Schiffes abgelegt. Die Segel sind hochgezogen und festgeknotet, erklärt Yannick.
Wir sichern jetzt noch die Pütz und das Paddel. Die Pütz ist sowas wie ein Eimer, damit wir, falls wir Wasser am Boot haben, das wieder rausschaufeln können.
Und das passiert gar nicht so selten. Alle Kinder ziehen deshalb einen Trockenanzug an, durch den kein Wasser hindurchkommt und der sie auf der Wasseroberfläche treiben lässt. Und niemand im Segelverein geht ohne Schwimmweste aufs Wasser. Anton und Yannick haben aber noch eine Sache vergessen. Ganz oben am Segel fehlt bei ihrem Boot noch eine kleine rote Fahne, sagt Yannick.
Der Verklicker ist eine Fahne auf dem Mast und der zeigt an, wo der Wind herkommt.
Ziemlich wichtig also. Anton kippt das Boot ein bisschen, sodass Yannick an die Mastspitze kommt. Und schon sitzt der Verklicker an Ort und Stelle. Jetzt können die Jungen ihr Boot wieder aufrichten und nach draußen ziehen. Das Metallgestell, auf dem es liegt, hat vorne ein kleines Rad und hinten 2 große. Auf diesem Trailer ziehen Anton und Yannick ihr Schiff jetzt zum Wasser.
Wollen wir los?
Ja.
Auch Felix und Moritz sind fertig und wollen mit ihrem Schiff ans Wasser. Der Aufbau dauert immer ganz schön lange, sagt Felix.
Am Anfang der Saison immer so eine Dreiviertelstunde, später dann, wenn sich das schon wieder ein bisschen eingespielt hat, so eine halbe Stunde. Und von der Regatta meistens eine Stunde, weil man da alles nochmal doppelt und dreifach kontrolliert.
Regatten sind Segelwettkämpfe. Da geht es darum, wer am schnellsten eine mit Bojen markierte Strecke zurücklegt. Auch Anton und Yannick haben am letzten Wochenende eine Regatta mitgemacht. Jetzt stehen die Jungen aber wieder am heimischen Strand, an der Elbe in Wedel. Der Wind bläst ihnen voll ins Segel. Segel hoch, Segel runter, ständig ist etwas zu tun. Alle Kinder packen mit an. 1,5 Stunden nach ihrer Ankunft an der Halle sind alle Kinder endlich auf dem Wasser. Kurz bevor es losgeht, schaut Felix mit leuchtenden Augen zu Moritz rüber.
Heute wird geil, heute kannst du vielleicht sogar ins Trapez gehen.
Das bedeutet, Moritz wird auf dem Rand des Schiffes stehen und sich an einer festen Leine einhängen.
Und dann hängt man sich hier rein und lehnt sich raus, um das Boot gerade zu halten.
Schweben über dem Wasser quasi. Ich kann das leider nicht miterleben, denn ich passe nicht mehr mit drauf auf die Boote der Jungs. Dafür darf ich bei Trainer Yannick im Motorboot mitfahren. Der gibt von dort aus Anweisungen.
Genau, wenn sie droht rüberzukommen, die Fock, dann fährst du gleich eine Halse. Genau jetzt.
Fock, Halse. Ich verstehe zwar kein Wort, aber auf der Elbe im Sonnenschein ist es einfach schön.
Danke, Lena Maria Reas. Wir haben vorhin ja schon mit Johanna gequatscht, die dieses Jahr bei den Paralympics dabei ist. Die 17-jährige Friederike Brose hat da, glaube ich, einen ähnlichen Plan. Friederike ist Paraleichtathletin und was das genau ist, erklärt sie uns am besten selber. Wir rufen sie mal an.
Hallo.
Hallo Friederike, hier ist Martin von Mikado.
Ja, hallo.
Du machst Leichtathletik. In welcher Disziplin machst du das?
In Weitsprung und 100 Meter.
Weitsprung darf ich mir so vorstellen, dass du wahrscheinlich einen Sandkasten vor dir hast. Du musst Anlauf nehmen und dann ganz weit springen, richtig?
Genau so ist es.
Was springst du da so?
Mittlerweile springe ich 4,68 Meter.
Das ist viel, oder?
Ja, aber es geht doch weiter.
Ich fand es immer schwierig, im Sportunterricht abzuschätzen, wie lande ich am besten. Lande ich auf dem Po, lande ich auf den Händen, auf den Füßen? Was würdest du vorschlagen?
Auf dem Po ist am besten.
Wirklich? Also man lässt sich quasi ganz zurückfallen?
Ja, genau.
Okay, und die 100 Meter, wie schnell läufst du die?
Die laufe ich in der 13,83.
Das ist schon sensationell. Also das ist schon eine großartige Leistung. Was ja auch dazu führt, dass du dieses Jahr in Paris antrittst, richtig?
Genau, das ist stimmt.
Wann geht's da los für dich?
Nach Paris geht's am 26.08.
Wie aufgeregt bist du auf einer Skala von 1 bis 1000?
Tatsächlich noch gar nicht so doll, aber es kommt mit der Anreise.
Das glaube ich. Wie war denn der Moment, als du erfahren hast, dass du tatsächlich mitmachen darfst bei den Paralympics 24 in Paris?
Ja, ich habe mich tatsächlich sehr, sehr gefreut, weil ich nicht ganz damit gerechnet habe. Aber die Chancen standen halt schon gut und dass ich es dann umgesetzt habe, das war schon ganz geil.
Erinnerst du den Moment, wo du das erfahren hast? Wo standest du da gerade?
Da habe ich tatsächlich auch gerade mit einem Teamkameraden trainiert und da haben wir den Livestream zugeschaut und da habe ich mich schon gefreut.
Ach, das wurde dir gar nicht persönlich gesagt?
Nee.
Ach, wie lustig.
Über einen Livestream habe ich dann meinen Namen gelesen und dann wusste ich, dass ich dabei bin.
Wie hast du gefeiert?
Tatsächlich gar nicht. Ich habe weiter trainiert. Schön hart trainiert.
Okay, das ist eine richtig spießige Sportlerinnen-Antwort. Aber es muss wahrscheinlich so sein, wenn man solche Ziele erreichen möchte.
Ja, genau.
Sag mal, du hast seit Geburt eine Hemiparese. Was bedeutet das?
Also das ist eine Lähmung auf der rechten Seite im Fuß und im Arm. Und ich kann halt beide Gliedmaßen nicht so schön oder nicht so gut verwenden, wie normal halt. Ich sage dann immer das Beispiel so, dass man sich vorstellen kann, wenn ich ein Wasserglas halten möchte, dann zitter ich.
Okay.
Ja.
Und macht das irgendwas bei deinem Sport aus, die Hemiparese?
Ja, naja, also das ist meistens verbunden mit Koordinationsstörungen. Oder ich habe halt auch nicht die Kraft oder das Durchhaltevermögen wie anderen, sage ich mal so.
Ja. Friederike, ich muss dir was beichten.
Was denn?
Ich fand Leichtathletik im Sportunterricht früher eher so ein bisschen semi. semi-spannend.
Naja, alles ist ja nicht immer gleich.
Ja, aber trotzdem bin ich wahnsinnig beeindruckt von deiner großartigen Leistung. Was macht dir so viel Spaß an der Leichtathletik?
Ja, erstmal Dankeschön. Weiß nicht, man trainiert nicht jeden Tag das Gleiche. Es ist ja vieles, was man macht. Also den einen Tag macht man Technik, den anderen Tag Kraft, den anderen Tag wieder was anderes. Und es ist sehr abwechslungsreich. Und ich weiß nicht, ich habe einfach meinen Spaß dran gefunden.
Wie oft trainierst du?
Tatsächlich Montag bis Freitag und zweimal den Tag.
Unfassbar. Okay, das ist
also
Wahnsinn.
Insgesamt 9-mal die Woche.
Ja. Wie kamst du generell zu dem Sport, zur Leichtathletik?
Ich kam mit dem Schulwechsel zum Sport, weil davor habe ich ganz viele Nachmittagsaktivitäten ausgeführt. Darunter kam Tischtennis, und anderes Zeug, auch mal Leichtathletik oder Tanzen. Aber erst mit dem Schulwechsel auf die Sportschule wollte ich dann richtig Leichtathletik betreiben und wusste dann auch, dass ich es gerne mache.
Und wann hast du aber gemerkt, dass es mehr als ein Hobby ist bei dir?
Erst mit dem Schulwechsel. Also mit dem Schulwechsel habe ich dann gleich 5-mal die Woche trainiert, also jeden Tag. Und ab da hat es mir dann Spaß gemacht und dann musste ich es ja auch weitermachen. Aber bei mir war es nicht wie ein Muss, sondern mir hat es einfach Spaß gemacht.
Ja, guck mal, wie toll ist das, ne? Wenn man irgendwas findet, was einem so viel Spaß macht, dass man das tatsächlich gerne und mehrmals am Tag machen möchte.
Ja, genau.
Das ist, glaube ich, was Großartiges. Das wird eine wahnsinnig aufregende Zeit und ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück und ich drücke dir alle Daumen, die ich habe und hoffe, dass
Dankeschön.
Du mit zufriedenstellenden Leistungen für dich nach Hause gehst.
Ganz vielen Dank.
Friederike, bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüssi.
Das war Ilona mit Un Monde Parfait, was so viel heißt wie eine perfekte Welt. Eine sehr neue olympische Disziplin ist Skateboarden. Vor 4 Jahren in Tokio wurden die ersten Skateboarding-Wettbewerbe ausgetragen. Und dabei gibt es 2 Disziplinen. Die erste heißt Street. Hier muss man über Hindernisse wie Treppen, Geländer oder Bordsteine fahren, währenddessen man Tricks machen muss. Und dann zweitens Park. Hier fahren die Skater und Skaterinnen in einer großen, gewölbten Wanne, die oft als Bowl bezeichnet wird. Hier werden also Tricks in der Luft und an den Wänden der Wanne ausgeführt. Sieht so ein bisschen aus wie ein leerer Pool. Was man noch alles über Skateboarding wissen muss, weiß Beke Schulmann.
Mikado-Zirkeltraining. Heute
Skateboarding.
Man pusht ja, also pushen ist Anschwung geben, das ist regular fahren. Und wenn man mit rechts vorne steht, nennt sich das Goofy.
TJ fährt mit seinem Skateboard manchmal einfach durch die Stadt, als Fahrradersatz. Jetzt gerade flitzt er aber durch eine Skatehalle. Heute gibt Trainer Marian Hilfestellungen.
Der junge Mann möchte wissen, wie man Pop-Shove-It lernt. Pop-Shove-It ist, wenn sich das Board einmal um 180 Grad dreht. Genau das. Also er muss es, super. Er muss es, denke ich mal, noch so 1,5 Millionen Mal versuchen und dann hat er ihn auf jeden Fall richtig sicher drauf.
Wenn man in der Stadt die Jungen mit ihren Skateboards sieht und die coolen Tricks, die sie schon können, da kann man leicht denken, dass man das alles schon können muss, um selbst auch Skateboard zu fahren. Aber auch sie müssen die Tricks 1000 Mal üben, bevor sie klappen.
Genau so. Habe ich auch früher einfach 8 Stunden lang auf der Straße denn die Dinger geübt, bis ich sie gestanden habe. So sieht man es. Das ist ein Prozess.
TJ steht auf seinem Skateboard, springt ab, schafft es, das Skateboard mit hochzuziehen, lässt es einmal um sich selbst drehen und landet dann wieder mit seinen Füßen darauf. Jeder bestimmt selbst, was er beim Training machen will. Die Jungen und Mädchen fahren alle für sich auf ihren Skateboards und üben die Tricks.
Ich übe erstmal auf das Teil zu springen und dann ein 180 runterzumachen, also eine halbe Drehung runterzuspringen.
In der Halle stehen viele sogenannte Hindernisse, über die die Skater rüberfahren können. Luke hat ein großes Ziel.
360, also einmal 360 Grad auf der Stelle drehen, den halt aus dem Fahren so können, das wäre schon richtig cool.
Ein richtig schwieriger Trick. Bis er den schafft, muss er noch eine Menge üben.
Skateboarding!
Das solltest du mögen.
Gleichgewichtsübungen und Schnelligkeit. Und du solltest Geduld haben, um neue Tricks zu trainieren.
Das brauchst du dazu.
Ein Skateboard und am besten auch einen Helm. Schutz für die Knie und Ellenbogen. Das kann man am Anfang aber auch in den Skatehallen ausleihen.
Das Beste daran?
Man ist halt nicht so eingeschränkt. Man ist immer alles selbst einem überlassen. Und das finde ich ganz schön. Also man kann auch rausgehen, wenn man will. Also die Möglichkeiten sind halt sehr offen. Das finde ich ganz schön.
Und jetzt runter vom Sofa.
Eine andere sehr, sehr spannende, spektakuläre und manchmal auch lustige olympische Disziplin ist Synchronschwimmen. Wird übrigens bei Olympia Kunstschwimmen genannt. Ich meine, mir fällt Gymnastik und Turnen ja schon an Land sehr, sehr schwer und die Sportler und Sportlerinnen vollbringen da unfassbare Akrobatik im Wasser. Da muss man also nicht nur den Sport trainieren, sondern auch das Luftanhalten. Das deutsche Team hat zum Beispiel bei den Olympischen Spielen in Sydney Silber gewonnen. Aline König erklärt uns jetzt noch mehr übers Synchronschwimmen.
Mikado-Zirkeltraining. Heute
eine Gruppe Mädchen steht im Hallenbad am Beckenrand im Kreis. Alle tragen Badeanzüge und Badekappen. Sie stehen breitbeinig da und beugen die Oberkörper nach unten. Dehnübungen, bevor es gleich ins Wasser geht. Die Trainerin geht rum und korrigiert.
Schön gerade. Jawohl.
Dann geht's ab ins Wasser. Und jetzt?
Einschwimmen.
Erste Bahn nur Beine, zweite Bahn nur Arme, dritte Bahn ganze Lage. Wie waren die Lagen?
Delfinrücken, Brustkraul.
Ja, wunderbar. Ohne Anhalt.
Bis jetzt sieht das alles nach einem ziemlich normalen Schwimmtraining aus. Emily erklärt den Unterschied.
Bei Synchronschwimmen sind wir synchron eben. Wir machen alles also gleichzeitig. Wir haben zum Beispiel so Figuren wie eine Spinne. Bei einer Spinne sehen wir eben aus wie eine Spinne, die sich im Kreis dreht.
Das heißt, die Kinder bilden mit ihren Körpern ganz regelmäßige Figuren im Wasser und bewegen sich möglichst gleichzeitig. Beim Synchronschwimmen übt man also eine Art Tanz im Wasser, oft auch auf Musik. Am Anfang zählt die Trainerin aber meistens nur laut den Takt.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Okay, Agnes, du musst dich
Damit die Bewegungen bei allen auch wirklich gleich aussehen, müssen sie vorher ganz genau trainiert werden. Die schwierigste Übung heute?
Ballettbein.
Also man muss sich auf den Rücken legen, dann muss man an der Seite vom Körper paddeln, da muss man das rechte Bein bis zum Knie anziehen und dann hochnehmen.
Das Ganze soll natürlich auch noch möglichst elegant aussehen, mit perfekt gestreckten Fußspitzen. Das ist richtig kraftraubend.
Das sah ja richtig gut aus.
Jetzt tragen einige der Mädchen kleine Plastikklammern, die die Nasenlöcher zusammendrücken. Wofür sind die denn gut?
Damit kein Wasser in die Nase kommt. Weil wir mit dem Kopf unter Wasser schwimmen und auch so, dass leicht Wasser in die Nase kommt.
Das solltest du mögen.
Man muss gerne tauchen und man muss auch vorher eigentlich schwimmen können, weil sonst bringt das nichts.
Das brauchst du dazu.
Auf jeden Fall Badeanzug und eine Badekappe. Ja. Und ganz viel Mut.
Synchronschwimmen ist kein reiner Mädchensport. Auch wenn das eher selten ist, Jungs dürfen natürlich auch beim Training mitmachen.
Und darum solltest du es ausprobieren.
Weil Synchronschwimmen super für die Körperspannung ist, weil ihr lernt, euch auf verschiedene Arten im Wasser zu bewegen und es einfach toll aussieht, wenn ihr mit den anderen Kindern gleichzeitig aus dem Wasser auftaucht. Ach ja, und?
Weil das so viel Spaß macht.
Und jetzt runter vom Sofa.
Das war's jetzt schon fast mit dem Mikado-Podcast für heute. Aber wenn ihr noch mehr spannende Podcasts und Sendungen hören möchtet, schaut mal auf ndr.de/mikado oder geht in die ARD-Audiothek. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch was ganz, ganz Neues probieren. Ein ganz neues Hörspiel, bei dem ihr selbst entscheiden könnt, wie es weitergeht.
Hier entscheidest du. Das ARD-Adventure-Hörspiel Die Villa im Wald verbindet Hörspielspannung mit Spielvergnügen. Hilf Maja, Theo und Jonte, Majas Eltern zu finden, die sind nämlich verschwunden. Zurück bleibt nur eine mysteriöse Audiobotschaft.
Sei gegrüßt, Geburtstagskind. Die werten Eltern sind bei uns zu Gast. Zum Essen. Wenn du und deine Freunde euch traut, kommt doch dazu. Die Villa im Wald ist unser Heim. Folget dem Ruf des Totenvogels. Und lasst euch nicht allzu viel Zeit. Hochachtungsvoll, der Butler.
Immer wieder werden die drei Freunde auf der Suche nach Majas Eltern vor knifflige Entscheidungen und spannende Rätsel gestellt. Und nur du kannst entscheiden, welchen Weg sie gehen. Doch Achtung, auf so manchem dunklen Pfad kann es wirklich brenzlig werden. Traust du dich? Dann klick auf adventure-hörspiele.ard.de.
Bist du mutig genug, dass du die drei auf den Weg in das Grusel, die Villa begleitest? Oder ist dir das Ganze eine Spur zu krass und du meinst, dass die drei besser wieder ins Haus gehen und dort auf die Eltern warten, statt alleine in den dunklen Wald zu gehen?
adventure-hörspiele.ard.de und stürz dich in das gruselige Hörspielabenteuer. Die Villa im Wald, ein Adventure-Hörspiel für alle ab 9.
Vielleicht wollt ihr jetzt noch einen Step weitergehen und nicht nur entscheiden, was passiert, sondern selber mitmachen. Das könnt ihr zum Beispiel in unserer Sendung Rätselhaft, das ist unsere Quiz-Sendung, wo ihr wahnsinnig tolle Preise gewinnen könnt. Falls ihr da mitmachen möchtet, schaut mal auf ndr.de/mikado, da habt ihr unser Mitmachformular, wo ihr euch ganz einfach bewerben könnt. Ihr könnt uns aber auch eine Mail schreiben, gerne an mikado@ndr.de. Wir brauchen euren Namen, eure Telefonnummer und euer Alter. Vielen lieben Dank an das Mikado-Team heute. Mit dabei waren Emily Riemer, Lena Maria Reas, Aline König, Beke Schulmann und Vanessa Kiaulin. Mein Name ist Martin Tietjen. Danke euch fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Das war Mikado, Podcast für Kinder vom NDR.